Eigentlich hätte heute der Klaus gepredigt. Klaus, wo bist denn du? Ich habe dich irgendwo vorhin gesehen, da hinten. Und ich saß letzte Woche im Gottesdienst, als Michael gepredigt hat. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, Thomas, nächsten Sonntag, wenn Klaus Ja sagt, sollst du predigen. Ich habe Klaus das gesagt. Klaus hat mir am Montag, also schon am Sonntag eigentlich signalisiert, Thomas, ja, wenn du den Eindruck hast, mach das. Und am Montag hat er mir das dann nochmal bestätigt. Und erstmal finde ich es richtig krass und demütig, Klaus, dass du sagst, also Predigen ist ja eine tolle Sache. Ne? Ist ja immer eine tolle Möglichkeit, Gottes Wort weiterzugeben. Und dass du dann sagst, hey Thomas, mach ruhig. Ich freue mich jetzt schon auf deine Predigt, die du noch halten wirst. Ich hatte dann auch irgendwie, ich wusste noch nicht genau, um was es geht, aber ich wusste, dass Gott irgendwie das mir zeigen wird. Und gelandet bin ich bei diesem, unter anderem bei diesem Lied, in dem es so schön heißt, deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. So heißt es in diesem Liedtext. Und ich habe mich so gefragt, wenn ich dieses Lied so höre, wenn ich dieses Lied so singe, ist mir da eigentlich bewusst, was ich da singe? Also ist das, was ich da singe, etwas, wo mein Herz und meine Lippen synchron sind? Also, und eine andere Frage ist auch noch, verstehe ich eigentlich dort, was ich dort singe? Ich will vielleicht, bevor ich da ein bisschen tiefer reingehe, erst nochmal sagen, wieso ich glaube, dass es heute um das Thema Leben in Gottes Gegenwart gehen soll, nochmal ganz kurz einen Schwenk machen. Der eine oder andere, der von euch mit in Würzburg dabei war, weiß, Johannes Braun hat dort sehr eindrückliche Predigten gehalten und unter anderem hat er eine Aussage getroffen, nämlich die folgende: Der Geist der Erweckung ist hier. Und damit hat er nicht Würzburg gemeint, sondern hat diese Gemeinde gemeint. Und wer so ein bisschen die Biografie und wer jetzt vielleicht auch schon mal so in die Box reingehört hat, so in diese legendäre Box, der wird feststellen, Johannes Braun ist nicht irgendeiner, der heute einfach mal über Erweckung gepredigt hat, sondern er ist einer, der dieses Thema, dieses Mandat für Erweckung in seinem Leben trägt. Und er hat ein paar Sachen gesagt, die ich als sehr, sehr wichtig erachte. Und er hat uns eigentlich deutlich gemacht, wenn wir sozusagen diesen Geist der Erweckung in uns tragen, dann sind wir Erweckungsträger und als Erweckungsträger sollten wir bestimmte Dinge achten und da sollten wir drauf aufpassen. Er hat zum Beispiel gesagt, Erweckungsträger schätzen den Wert der Person mit Ehrfurcht. Also ich schätze mein Gegenüber mit Ehrfurcht. Ich habe gelernt, Gott zu genießen. Ich betreibe eine sorgfältige Herzenshygiene. Ich stärke mich in Krisen mit Anbetung und ich kultiviere Intimität mit Gott in Raum und Zeit. Und das Ergebnis ist, dass ich von innen nach außen leuchte. Da hat dann darüber gesprochen, ob wir jetzt sozusagen Menschen sind, die, wenn andere zu uns kommen, wir Energie, dass die da quasi Energie von uns gespendet bekommen oder dass wir jemand sind, die anderen so richtig die Energie raussaugen, so Energie ziehen. Und er hat dann so über Obed-Edom gesprochen und über Menschen, die es tatsächlich geschafft haben, die Gegenwart Gottes zu genießen, die es schaffen, die Gegenwart Gottes herzlich willkommen zu heißen in ihrem Leben. Und letzte Woche hat dann Michael darüber gesprochen, dass man als Christ quasi sozusagen die Möglichkeit hat, Fitness zu betreiben oder Wellness zu betreiben und dass beides irgendwie dazugehört. Und mir geht es heute ein bisschen um diesen Aspekt der Wellness. Dazu habe ich euch am Anfang mal, will ich einfach mal ein paar Fachleute zu Wort kommen lassen, die wirklich was über das Thema zu sagen haben. Wenn man über die Gegenwart Gottes spricht, dann spricht man sehr häufig über diesen Mann hier, von dem es jetzt kein aktuelles Foto leider gibt. Bruder Lorenz. Im 30-jährigen Krieg gewesen, hat dort eine schwerwiegende Verletzung gehabt, ist irgendwann ins Kloster gegangen, musste dort Tätigkeiten nachgehen, die ihm nicht unbedingt Spaß gemacht haben, Gartenarbeit, Küchenarbeit und so weiter und so fort. Aber es ist ein Mann, wenn man darüber spricht, Gottes Gegenwart zu genießen, dann wird eigentlich fast immer Bruder Lorenz genannt. Also das ist so, da muss eigentlich genannt werden. Und ich habe da mal ein Zitat von ihm mitgebracht. Er hat gesagt, als Novize verbrachte ich anfangs die für das persönliche Gebet bestimmte Stunden in dem Bemühen, alle meine Gedanken auf Gott zu richten. Und dann gab ich mir alle Mühe, mich vom Dasein Gottes zu überzeugen, weniger mit Hilfe des Verstandes und logischer Schlüsse als mit Hilfe des Glaubens, der sich an das Herz wendet. Und dadurch gewann ich bald ein Gefühl von Gottes Nähe und es wurde mir klar, dass ich hinfort nur in seiner Gegenwart leben wollte. Nun geht mein ganzes Streben dahin, in der heiligen Gegenwart Gottes zu bleiben oder besser in einer zur Gewohnheit gewordenen, schweigenden, geheimen Aussprache meiner Seele mit Gott. Und das ist so etwas Freudevolles und innerlich Beglückendes. Wenn du das so hörst und liest, wie geht's dir dabei? Für dich auch was Freudevolles und Beglückendes oder hast du eigentlich gar keine Ahnung, wovon Bruder Lorenz hier spricht? Oder ein anderer Mann, Frank Laubach, Missionar in Asien gewesen. Ich glaube, er wird anders ausgesprochen, weil er ist eigentlich ein Amerikaner. Ich sage immer Frank Laubach, ich finde, das klingt irgendwie gut. Und der sagt, also der hat dort versucht, in sehr schwierigen Umständen unter Muslimen gedient und hat sich gesagt, Gott, ich will einfach nur in deiner Gegenwart sein. Und da hat er gesagt, oh, dieses Unternehmen, in ständiger Berührung mit Gott zu bleiben und ihn zum Gegenstand meines Denkens und zum Gefährten meiner Gespräche zu machen, ist das Erstaunlichste, dem ich je begegnet bin. Es funktioniert. Ich bringe es nicht einmal einen halben Tag lang fertig, noch nicht, aber ich glaube, dass ich so weit komme, es einmal den ganzen Tag zu schaffen. Jetzt liebe ich Gottes Gegenwart so sehr, dass wenn er mir eine halbe Stunde lang oder so aus dem Sinn gleitet, wie das täglich oftmals tut, ich das Gefühl habe, als hätte ich ihn im Stich gelassen und etwas sehr Kostbares aus meinem Leben verloren. Oder ein Mann, der vielen in einem anderen Kontext bekannt ist, Dietrich Bonhoeffer. Er hat gesagt, es gibt in der ganzen Weltgeschichte immer nur eine wirklich bedeutsame Stunde, die Gegenwart. Wer aus der Gegenwart flieht, flieht den Stunden Gottes. Und ein letzter, der ist mir sehr viel in der Jugendarbeit begegnet, ist ein sehr kreativer Pastor gewesen, Mike Iaconelli. Und er hat gesagt, ich wünschte, ich hätte verstanden, dass das Thema unseres Lebens nicht Sündlosigkeit, sondern Leben in der Gegenwart Gottes ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, Leben in der Gegenwart Gottes, ob das für dich was Abstraktes ist, ob das für dich was ist, wo du sofort dein Herz aufgeht und du sagst, ja, das ist genau mein Thema. Ich habe, als ich Christ geworden bin, ehrlich gesagt, keine Ahnung davon gehabt, was es bedeutet. Ich habe auch viele, viele Jahre lang keine Ahnung gehabt, was es eigentlich bedeutet. Und erst mit der Zeit durfte ich lernen, was das bedeutet, eigentlich in Gottes Gegenwart zu leben. Zu erkennen, das ist nicht nur stille Zeit, sondern ein permanenter Lebensstil im Bewusstsein, Gott ist jetzt da. Momente, wo Gott mir in einer Intensivität begegnet ist, die ich mir nie hätte vorstellen können, wo er mir so nah war, wie nie ein Mensch mir nah war, wo ich es gespürt habe, wo ich es erlebt habe, wo ich gemerkt habe, Gott, du bist jetzt da und es ist so intensiv und das ist mit nichts vergleichbar. Und das sind Momente, wo du sagst, wenn du die erlebt hast, das ist das Kostbarste, was du je erlebt und du willst nichts anderes mehr erleben. Das ist das Allerbeste, was dir in deinem Leben passieren kann. Und deswegen, ich bin noch nicht durch, glaube ich, aber ich bin auf der Reise und ich bin mehr und mehr dabei zu entdecken, was das wirklich heißt. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Wieso können wir sowas überhaupt singen? In Epheser 2, Vers 13 steht was elementar ist für dieses ganze Thema. Und Paulus sagt dort zu den Ephesern, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Das heißt, es gibt zwei Phasen. Einmal eine Phase, wo man nur fern von Gott war und einmal eine Phase, wo man Gott nahe sein kann. Wichtig ist das Wort kann. Wir wissen, was Jesus getan hat. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir wissen, dass wir durch ihn ewiges Leben haben. Wir wissen, dass wir es, wie es so oft ist, Leute sagen, oh, ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin gerade noch richtig abgebogen und bin jetzt in der Ewigkeit angekommen. Und an diesem Punkt hören viele Christen auf. Und es gibt noch so viel mehr, was Jesus dort bewirkt hat am Kreuz. Befreiung, Heilung, Erlösung, Reinigung meines schlechten Gewissens. Selbst das hat das Kreuz erwirkt. Aber was eben auch noch ein Punkt ist, das Kreuz hat erwirkt, dass ich jetzt nicht mehr fern von Gott sein muss, sondern in seiner Gegenwart sein kann. Karfreitag, 15 Uhr, vor circa 2000 Jahren, dieser Tag ist elementar. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, dass als es Mittag wurde, 12 Uhr, 3 Stunden vor, eine Finsternis über das Land hereinbricht, die dann 3 Stunden lang andauert. Es schien, als würde keine Sonne mehr scheinen, es ist stockfinster. Und um 15 Uhr passieren 3 entscheidende Dinge. Das Erste, was passiert, wie jedes Mal zu Karfreitag, wie jedes Mal um 15 Uhr, wird das Passahlamm geschlachtet. Das Blut fließt und der Hohepriester kann eigentlich jetzt in das Allerheiligste gehen. Was aber auch 15 Uhr am gleichen Ort in Jerusalem passiert ist, dass das Lamm Gottes am Kreuz stirbt. Und was in diesem Moment auch noch passiert, und davon lesen wir in der Bibel, ist, dass zu dieser Uhrzeit der große, schwere Vorhang im Allerheiligsten zerriss. Wir alle kennen dieses Lied, der Vorhang ist zerrissen. Und das ist das, was wir dort eigentlich immer wieder besingen. Der große, schwere Vorhang, er ist zerrissen. Und auf einmal dieses ganze System, was den alten Bund gekennzeichnet hat, ist auf einmal nicht mehr möglich. Denn auf einmal ist das Allerheiligste offenbar. Auf einmal ist es nicht mehr so, dass dort die sündhaften Menschen sind und dort der heilige Gott, der dort sozusagen im Allerheiligsten so seinen irdischen Platz gefunden hat, sondern auf einmal gibt es keine Trennung mehr. Auf einmal verschwimmt das Allerheiligste mit dem Sündhaften. Und möglich macht es der Tod von Jesus am Kreuz. Man geht davon aus, dass dieser Vorhang ca. 18 Meter hoch war. Der Geschichtsschreiber Josephus hat auch die Information hinterlassen, dass er ungefähr 10 Zentimeter dick war, dieser Vorhang. Dass man Pferde gebraucht hat, um diesen Vorhang von beiden Seiten aufzuziehen. Und dass dieser Vorhang mit den Farben Blau, rotes Purpur und Scharlach und feiner Leinwand sozusagen, dass der so der Stoff war. Und dass er eigentlich deutlich machte, dieser Vorhang macht die Trennung zwischen Gott und den sündhaften Menschen deutlich. Und dann lesen wir, aber Jesus schrie laut und verschied, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, und das ist wichtig, von oben bis unten. Nicht wir Menschen haben den Vorhang zerrissen, Gott hat den Vorhang zerrissen. Gott war fertig mit dem Tempel, Gott war fertig mit diesem System, religiösen System. Später, wie Jesus auch voraussagt, ca. 66 nach Christus, wird der Tempel zerstört von den Römern und auf einmal ist das möglich, was jahrelang, jahrhundertelang nicht möglich war. Die Gegenwart Gottes dringt in diese sündhafte Welt ein und verschwimmt miteinander. Gott hat gehandelt, er hat den Vorhang zerrissen und das ist eine historische Tatsache. Und das Ganze ist nicht einfach nur ein historischer Fakt, sondern es ist etwas, was tiefgreifende Signifikanz für unser Leben hat. Tiefgreifende Signifikanz für dein Leben. So richtig schön deutlich wird das in Hebräer. Und dazu habe ich mal euch den Text mitgebracht. Wer das jetzt hier nicht lesen kann, kann gerne mal seine Bibel aufschlagen, Hebräer 10. Und ich will einfach nochmal das vorlesen. Und wenn man das liest, dann kann man nur ins Schwärmen kommen. Dann kann man nur ins Staunen kommen, was hier passiert ist, was eigentlich auf einmal möglich ist. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, also ich kann mir das richtig vorstellen, geht richtig ab, als er diese Verse verfasst. Und es geht los mit Vers 1. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahren Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Das alte System hat nicht funktioniert und es ist nur ein Schatten. Wenn es anders wäre, hätte man doch nicht schon längst aufgehört zu opfern, denn der Opfernde wäre mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Aber Tatsache ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das ist das, was passiert. Ich werde eigentlich immer wieder daran erinnern, dass ich sündhaft bin und dass ich irgendwie Hilfe brauche. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Und da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Durch Jesus bist du ein für alle Mal geheiligt. Du bist ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, also du kannst dich von ihm heiligen lassen, das ist deine Entscheidung, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Und das bestätigt uns auch der Heilige Geist, denn in der Schrift heißt es nämlich, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Selbst wenn du an deinen Ungehorsam, an deine Sünden denkst, Gott tut's nicht. Er tut's nicht. Er macht's nicht. Das steht hier, ich habe mir das nicht ausgedacht, ne? Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, und das ist jetzt der Knaller, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Ja, da kann man sich freuen, das ist wirklich so. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Halleluja. Du bist hier gemeint übrigens. Also auch ich, aber auch du. Und es wird deutlich, alles was bisher war, ist nur ein Schatten. Ein Schatten der Dinge, die da kommen werden und alles, alles weist auf Jesus hin. Alles. Er war der Vorhang zum Allerheiligsten. Und durch seinen Tod haben wir nun Zugang zu Gott. Und das Tolle ist, wir müssen nicht irgendwie angstvoll dahin gehen, sondern da steht was von Freimut. Also ich bin so frei und mutig, dort einfach hinzugehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hallo. Und du musst kein schlechtes Gewissen haben. Du kannst einfach hingehen. Frei und mutig, Kuhn heißt unser Pastor, Kuhn oder Matthias Kuno, Kuhn. Das muss ich mich einmal sagen, dass er Kuhn als Kuhn dorthin gehen kann. Wenn ich das wirklich verstehe, dass ich mit Freimut, mit Selbstbewusstsein, mit Frieden, mit Entspanntheit in seine Gegenwart treten kann und das tue, dann kann ich danach ein Lied schreiben, in dem es heißt, deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Dann kann ich sowas singen, dann kann ich sowas schreiben. Und dann kann ich auch verstehen, warum in David sagt, in deiner Gegenwart ist die Fülle der Freude, in deiner rechten Hand sind Freuden für immer. Dann verstehe ich eigentlich, David ist ja wirklich so ein Sonderfall, der hat also irgendwie schon so prophetisch was erahnt, was kommen wird. Und das ist, er hat verstanden, um was es geht. In Gottes Gegenwart ist die Fülle der Freude und Freude für immer. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wie fantastisch ist das? Ich kann dem König der Könige, dem Schöpfer, den Herr der Herrscher, dem Allmächtigen, dem Alpha, dem Omega, mit Mut und mit Selbstbewusstsein begegnen. Ohne Angst, furchtlos. Ich, der ab und zu doch immer noch mal Mist baut, darf einfach so zu ihm kommen. Ohne schlechtes Gewissen. Einfach so. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir das nicht nur wissen, es ist so wichtig, dass wir es tun. Es gibt viel zu viele Leute, die diese Bibelstelle lesen und es nicht tun. Ich kann voller Freimut und Selbstbewusstsein in die Gegenwart Gottes treten. Du kannst es. Ich kann dir sagen, tun musst du selber. Du musst es tun. Und dann wird das Wort lebendig. Dann wird Jesus lebendig. Immer dann, wenn wir nur versuchen, mit unserem Verstand das zu verstehen, was hier steht, und das macht Jesus sehr oft deutlich, werden wir eigentlich nicht das erleben, wovon David hier schwärmt. Nämlich dann, wenn ich sage, im Glauben das annehmen, sage ich, tatsächlich Jesus, hier steht, ich kann im Glauben, also ich kann hier mit Selbstbewusstsein und Kühnheit zu dir treten, das mache ich jetzt, dann werde ich es erleben. Ich muss es tun. Und was dann passiert ist, was viele bezeichnen als eine Begegnung. Eine Begegnung, die nur zur Folge haben kann, dass du am Ende nichts anderes willst, als permanent diesem großartigen Gott zu begegnen. Das kann nur zur Folge haben, dass du sagst, Gott, hier, ich will nichts anderes mehr, ich will einfach nur Begegnung mit dir, einfach nur Begegnung mit dir. Alles andere ist mir so Schnuppe, das ist mir so Wurst. Als ich zum allerersten Mal so richtig tiefe Begegnung mit Gott hatte, war mir Fußball egal. Wer mich kennt, der weiß, ich mag Fußball. Fußball war mir Wurst, es war mir so egal. Ist doch Wurst, wie Dortmund gegen Bayern spielt. Ist doch egal, ob die Deutschen nicht die Weltmeisterschaft gewinnen. Es ist doch mir Schnuppe. Begegnung. Halleluja, Leben in Gottes Gegenwart. Hammerhart. Ja, es gibt vieles, was man genießen kann hier auf Erden. Leckeres Essen, wunderschöne Orte, die man besuchen kann. Gemeinschaft mit ganz tollen Menschen und so weiter und so fort. Ich mag es, mit Tim irgendwie Gemeinschaft zu haben. Aber ich muss dann sagen, ja, das ist schon gut, aber Begegnung. Ich freimütig Begegnung mit Gott, das ist das absolut Beste, was es gibt. Und danach willst du nichts anderes mehr. Dann wird ein Hunger in dir entstehen und du willst einfach nur noch seine Gegenwart genießen und aus dieser Gegenwart heraus leben und aus dieser Gegenwart heraus handeln. Und auf einmal merkst du, deine Motivation verändert sich auf einmal. Wo du vorher gedacht hast, ja, als Christ, da sollte ich liebevoll sein und sanftmütig und ja, ich sollte auch mal auf die Straße rausgehen und den Leuten von Jesus erzählen. Dann denkst du nicht mehr drüber nach. Du machst es einfach. Du machst es einfach, weil dein Herz so berührt ist von seiner Liebe, dass du sagst, ich muss irgendwo hin mit dieser Liebe. Ich komme damit sonst nicht klar. Ich muss die irgendwie loswerden. Ich muss diese Liebe Gottes weitergetragen. Deine Motivation verändert sich, deine Herzenshaltung verändert sich. Du siehst auf einmal den Mensch, der dich die ganze Zeit so nervt, auf einmal mit Augen, wo du denkst, Moment mal, warum mag ich den jetzt auf einmal? Du empfindest Mitgefühl. Du freust dich mit anderen in der Tiefe, wie du es noch nie erlebt hast. Du trauerst mit anderen, du leidest mit anderen, du fieberst mit anderen mit, du gehst in die Fürbitte für Menschen, einfach weil du merkst, es ist dir so wichtig auf einmal, es liegt dir einfach auf dem Herzen. Und du sehnst dich danach, dass mehr vom Reich Gottes sichtbar wird. Dass Zeichen und Wunder geschehen. Dass das, was unmöglich ist, möglich wird. Und ich muss jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage. Gott hat uns unterschiedliche Fähigkeiten gegeben. Und ich glaube, Gott hat mir in einer gewissen Art und Weise so ein Feingefühl, und ohne, ich will mich damit nicht erheben, also versteht mich nicht falsch, ein gewisses Feingefühl, eine Sensibilität für bestimmte Dinge geschenkt. Und ich spüre manchmal, wenn ich im Kontext bin von Gemeinschaft, dass ich manchmal Dinge wahrnehme, die andere vielleicht nicht so wahrnehmen. Und ich bete auch wirklich regelmäßig darum, dass Gott mir da echt hilft, auch weise damit umzugehen, denn es kommen dann auch manchmal so Gedanken in dir hoch, wo du sagst, meine Güte, merkt er das denn überhaupt nicht? Versteht er, das muss man doch wahrnehmen. Das muss man doch erkennen. Und da muss ich echt immer wieder sagen, Jesus, hilf mir wirklich gut damit umzugehen, weise damit umzugehen. Und das, für mich ist das echt schwer dann auch, weil ich sehr häufig den Eindruck habe, dass tatsächlich das, was ich innerlich empfinde, häufig bestätigt wird. Und wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann habe ich gemerkt, dass wenn ich so in mein Leben schaue und wenn ich Begegnungen mit Menschen habe, dass mir manchmal so Dinge auffallen. Und bitte, also prüft es einfach für euch selber und versteht es bitte nicht als ein, da hat jetzt gesagt, ich bin so und so, sondern prüft es bitte für euch. Ich habe das Gefühl, dass es viel zu viele Christen gibt, die noch nie eine Begegnung hatten. Die keine Ahnung haben, wovon ich eigentlich rede. Und es kann verschiedenste Gründe haben. Du hast überhaupt nicht gewusst, dass das geht. Kann sein. Und es ist nicht schlimm. Dann weißt du es jetzt. Es kann sein, dass du es nicht glaubst. Es kann sein, dass du nicht glaubst, dass dort ein Gott ist, mit dem du tiefe Begegnungen haben kannst. Es kann auch was anderes sein. Du willst es nicht. Und es kann auch wieder unterschiedliche Gründe haben, warum du es nicht willst. Vielleicht, weil du zu stolz bist. Weil du sagst, ich brauche keine Begegnung mit einem Gott, ich komme schon klar. Oder weil du denkst, was soll mir das schon bringen? Weil du überhaupt noch nicht realisiert hast, was das überhaupt bedeutet, quasi in seiner Gegenwart zu leben. Und diese Fülle der Freude, von der David schreibt, und all das, was da noch drin steckt, wenn Jesus von dem überfließenden Leben spricht, dass du das überhaupt nicht realisierst, dass das überhaupt geht und dass du das vielleicht auch gar nicht willst. Es kann auch sein, dass du es auch nicht weißt, wie es geht. Es war witzig in der Vorbereitung, da habe ich mit Conny auch nochmal viel drüber geredet und die hat gesagt, na, wie komme ich denn jetzt eigentlich in Gottes Gegenwart? Und das fand ich so gut, weil sie einfach gesagt hat, hey, das ist, dir scheint es irgendwie leicht zu fallen, mir scheint es irgendwie nicht so leicht zu fallen und ich weiß irgendwie auch nicht so richtig, wie ich das mache. Und das ist okay. Aber dann einfach auch zu sagen, hey, hilf mir dabei. Und es gibt genug Leute, die dir helfen können und die dir sagen können, wie man in Gottes Gegenwart treten kann. Es gibt auch noch einen Punkt, und der wird auch deutlich, wenn man so in die Evangelien schaut, man kann es auch falsch versuchen. Jesus macht deutlich, zum Beispiel im Gespräch mit Nikodemus oder auch in Lukas 10 lesen wir das, wo er wieder sagt, Leute, es ist nicht über Klugheit, es ist nicht über Weisheit. Klugheit und Weisheit ist wichtig, aber die Begegnung bekommst du nicht über Klugheit und Weisheit, die Begegnung kommst du über das suchende Herz. Es ist dein Herz. Dein Herz ist der Schlüssel für die Begegnung mit einem großartigen, allmächtigen Gott. Und ich habe so das Gefühl, dass viel zu viele Christen auf dieser Schiene laufen, Wissen, Gott begegnen. Wissen, Gott begegnen. Aber das ist die falsche Schiene. Es ist das Herz. Es ist das Herz. Und mir fällt das echt manchmal schwer, wenn ich das so wahrnehme. Und ich merke dann immer nur, ich kann einfach nur beten, für die Person beten. Und manchmal ist es so, ich würde am liebsten mir manchmal die Person packen und sagen, los, komm jetzt mit in die Gegenwart Gottes. Das geht aber nicht. Das muss ich dann immer wieder sagen, okay Gott, ja, ich bete. Und ich versuche irgendwie zu helfen, aber... Und dann würde jetzt wieder der eine oder andere vielleicht auch sagen, naja, das klingt mir schon alles wieder so nach Erfahrungsglauben und Emotionen und so weiter und so fort. Wenn ich mir die Linie im Wort Gottes anschaue, um was es von Anfang an bis zum Ende geht, wird mir eines klar. Dort ist ein liebender Vater und er hat nichts sehnlicher als seine Kinder, die ihm begegnen, die in seine Arme rennen und die Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist von Anfang und bis zum Ende. Dass es zwischenzeitlich eine Störung gab, das wissen wir alle. Aber dieses Ziel und dieser Wunsch und dieses Herz des Vaters, einfach Begegnung mit seinen Kindern zu haben, mit seinen Söhnen und mit seinen Töchtern, das ist das, um was es eigentlich permanent geht. Und ich merke, so viele Christen verlieren sich irgendwo im Wort Gottes, dann picken die sich eine Bibelstelle raus und dann basteln sie ihre eigene Theologie daraus. Und dann kommen, was mir schon alles begegnet ist, ist der Hammer, also es ist richtig heftig. Und ich will ja nicht damit abstreiten, dass Gott dem einen oder anderen bestimmte Bereiche aufs Herz legt, dem einen die Evangelisation, dem anderen der Lobpreis, der andere, der brennt dafür, dass Gemeinde gebaut wird, der andere brennt dafür, dass wir vor allen Dingen in die Fürbitte gehen, der andere, der hat ein Herz dafür, dass wir den Witwen und Waisen dienen und der andere sagt, wir müssen für Israel beten. Ja, natürlich, das ist alles wichtig, aber ich muss doch trotzdem die Grundlinie entdecken. Und die sagt mir, da ist ein liebender Vater und er möchte in Beziehung, in Gemeinschaft mit seinen liebenden Kindern leben. Leben in seiner Gegenwart. Das ist das Thema, worum es permanent geht. Und wo wir immer wieder stichpunktartig haben, auch im Alten Testament entdecken, dass das Leute erhaschen und ergreifen wollen, aber sie können es nicht. Ich habe mir das mal so verglichen mit meiner Ehe. Ich glaube, manche vergleichen Beziehungen mit Gott mit einer Ehe, wo es darum geht, ey, ich habe eine Eheurkunde bekommen, ich bin jetzt mit Gott verheiratet. Aber das ist doch gar nicht das, um was es geht. Es geht doch darum, dass ich eine Ehe eingehe, weil ich mit meiner Frau zusammen eine lebenslange Liebesbeziehung führen will. Ich will doch nicht einfach nur eine Eheurkunde sagen, ja, ich bin jetzt verheiratet, sondern nein, ich möchte permanent mit ihr in Gemeinschaft leben. Ich möchte permanent, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn meine Frau irgendwie mal eine Zeit lang weg ist, ich bin öfters weg als sie, aber wenn ich sie nicht sehe, dann kommt in mir dieser Wunsch so, meine Frau fehlt mir. Ich möchte Gemeinschaft mit ihr haben, jetzt in diesem Moment. Und sie fehlt mir jetzt in diesem Moment. Und das ist genau das Herz, was Gott in sich trägt. Er will nicht einfach nur, dass du irgendeine Urkunde unterschreibst. Er will, dass du doch Gemeinschaft mit ihm lebst. Dass du eine permanente Liebesbeziehung mit ihm lebst. Das ist doch, um was es geht. Und er hat es dir offenbart in dem Kuss, den er in Jesus der Schöpfung gegeben hat. Jesus ist das lauteste Wort, was Gott je gesprochen hat. Jesus ist der Kuss des Himmels an seine Schöpfung. Jesus ist derjenige, der offenbart, ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Sohn, meine Tochter. Und ich möchte, dass du in meine Arme rennst und in Beziehung mit mir lebst und dass du meinen Herzschlag spürst und dass du weißt und erkennst, wer ich bin und dass du Geborgenheit bei mir empfindest. Das ist das, was Jesus will. Und es soll am Ende dazu führen, dass wir so in Jesus verliebt sind, dass andere regelrecht davon genervt sind. Und dass sie so genervt sind, dass sie sagen, ach, jetzt gehe ich zu Jesus, damit endlich Ruhe ist hier. Na, so ist es nicht gedacht, aber das fände ich lustig. Leben mit Gott kann ich nach zwei Möglichkeiten gestalten. Ich kann eine Liste abarbeiten oder ich kann in seiner Gegenwart leben. Du hast zwei Varianten, Liste abarbeiten, Gegenwart leben. Egal, was du machst, es wird Folgen für dein Leben haben. Tatsache ist, und darauf will ich dich ermutigen, wenn du diesem Gott begegnest und wenn du mit deinem Herzen dich aufmachst, dann werden auf einmal Dinge sich in deinem Leben verändern, dann werden Dinge eingenordet, dann werden Prioritäten sich verändern, alles macht auf einmal Sinn, Liebe ist da, Leidenschaft ist da, Begeisterung ist da, Motivation, Hunger ist da. Alles ist auf einmal selbstverständlich. Und auf einmal willst du Dinge tun, wo du nie dir vorstellen konntest, dass du sie machen willst. Auf einmal bist du bereit, Opfer zu bringen. Auf einmal bist du so verliebt, dass du sagst, Jesus, nur noch dich. Alles andere ist mir so egal. Und das ist das, wozu ich euch ermutigen will. Wie kann man das machen? Ich habe dazu nochmal ein paar Zitate und dann ein paar Hilfestellungen. Bruder Lorenz hat eigentlich genau das ausgedrückt, was ich versucht habe, jetzt zu vermitteln. In der Welt gibt es kein Leben, das so wunderbar und unbegreiflich ist wie der ständige Umgang mit Gott. Und das begreifen nur jene, die diese Nähe bei Gott suchen und seine Herrlichkeit an sich erfahren. Suchen sie aber Gott nicht wegen seiner Gaben, suchen wir ihn aus reiner Liebe, weil er es ist, der mit uns Menschen verkehren will. Und nochmal, Bruder Lorenz, der Experte im Thema Gottes Gegenwart. Wir müssen danach trachten, uns in der Gegenwart Gottes festzumachen, uns quasi zu verankern und uns mit ihm in einem ununterbrochenen Gespräch befinden. Den Umgang mit ihm vernachlässigen, um sich mit Nichtigkeiten abzugeben, ist eine Schande. Und dann fand ich es interessant, was ein Mann über ihn geschrieben hat, der sozusagen gesehen hat, was das auch mit ihm macht. Und dieser Joseph de Beaufort, ich vermute, so wird er ausgesprochen, sagte: Da Bruder Lorenz es so wunderbar fand, in der Gegenwart Gottes zu wandeln, empfahl er seine Lebensweise auch anderen Menschen dringend zur Nachahmung. Doch Gründe wirkten nicht so überzeugend wie das Beispiel seiner eigenen Frömmigkeit, denn aus seinem Gesicht strahlte eine bezwingende innere Güte und Ruhe. Wenn du in Gottes Gegenwart lebst, werden andere es sehen. Sie werden es riechen, sie werden es schmecken, sie werden es hören, sie werden es fühlen, sie werden es auf unterschiedlichste Art und Weise erkennen, dass du in Gottes Gegenwart wirklich, dass du so ein Typ bist, der einfach nur Gottes Gegenwart lebt. Was kannst du machen? Dazu ein paar Hilfestellungen. Das Wichtigste, und das habe ich schon gesagt, ist eine Herzenshaltung zu haben. Eine Herzenshaltung des Suchens. Und es wird im Alten Testament deutlich gemacht, bei Jeremia, da habe ich das Beispiel mal angebracht. Aber auch Jesus sagt es immer wieder. Wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Was kannst du noch machen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber wir Menschen reden manchmal innerlich sehr viel Zeug mit uns selber so und machen Selbstgespräche und so weiter und so fort. Mach doch das Selbstgespräch, diesen Monolog, zu einem Dialog. Mach es doch zu einem Dialog mit Gott. Rede mit Gott über das, was dich bewegt. Rede mit ihm über all die Dinge, die dir gerade so durch den Kopf gehen. Oder Gott, das musst du entscheiden im jeweiligen Kontext, wo du dich befindest. Deswegen habe ich es mal in Klammern geschrieben. Gott innerlich, das kannst du immer machen, Lieder singen. Oder auch äußerlich. Also wenn du jetzt das richtig cool findest, auf Arbeit einfach laut irgendwie komm und lobe den Herrn zu singen, dann mach das. Und wenn dir das hilft, Gottes Gegenwart wirklich quasi zu erleben und dich danach auszustrecken und ihn zu preisen und ihn anzubeten, mach es. Ist voll okay, aber ich denke, in manchen Kontexten ist tatsächlich innerlich einfach eine bessere Möglichkeit. Auch ein ganz wichtiger Schlüssel, Gott zu danken. Permanent zu danken. Oh Gott, danke, echt, heute ist ein neuer Tag. Heute an diesem Tag, kann schon früh losgehen. Heute an diesem Tag ist deine Gnade für mich da. Heute kann ich tatsächlich herrschen durch dich. Heute, Jesus, werden nicht die Umstände mich beherrschen, sondern ich werde die Umstände beherrschen. Ich, Jesus, bin heute durch dich befähigt, wirklich ein Leben in Fülle zu erleben, weil du die Fülle bist. Durch dich habe ich alles, was ich brauche. Jesus, ich danke dir jetzt schon an diesem Morgen für diesen genialen Tag, den ich haben werde. Und dann geht das quasi den ganzen Tag so. Es gelingt mir leider nicht permanent, aber ich versuche es. Oder sich Gegenwart Gottes innerlich zu vergegenwärtigen, sich vor Augen zu halten. Das zu wissen, gestern, wir waren gestern Abend spazieren und ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, aber die Bremsen mögen mich, also diese Insekten, ne, die da rumfliegen und so, gestern Abend. Und irgendwie, Conny und ich spazieren, Conny läuft da, keine einzige bei mir, ungefähr gefühlt 200, 300 Bremsen. Was weiß ich, keine Ahnung. Und dann laufe ich dort so und ich denke so, Gott, danke, du bist jetzt hier und die Bremsen haben zu verschwinden, Jesu Namen. Manchmal funktioniert, manchmal nicht. Und dann sage ich so, Gott, danke, das ist einfach gut, du bist jetzt hier. Also sich permanent sich das bewusst zu machen. Einfach an Gott zu denken. Einfach sagen, oh krass, Gott, das ist der Herrscher des Universums, der in Jesus gekommen ist, der durch seinen Heiligen Geist in mir wirkt und lebt. Einfach an Gott zu denken. Über Bibelverse Gottes Wort nachzusinnen, da gibt es so viele und am besten auswendig lernen, mich meiner Identität in Christus bewusst zu machen, mir klar zu machen, was ich für ein neues Leben durch ihn habe. Zungenrede, auch das wieder entscheiden, ob innerlich, äußerlich, das könnt ihr je nach Kontext für euch entscheiden, das ist zur Erbauung und es dient dazu, Gottes Gegenwart zu erleben auch. Mir Erinnerungshilfen an Gott in den Alltag einzubauen. Wir haben bei uns auf Arbeit einen Spiegel, bei uns im Bad, auf Arbeit und dort steht, hier steht ein Mensch, den Gott liebt, mit einem Bibelvers drunter und so. Keine Ahnung, vielleicht hilft dir das. Gott in der Natur zu begegnen, seine Schöpfung zu bestaunen, egal ob du am Meer bist, in den Bergen, am Flüssen oder wo auch immer, selbst hier im schönen Erzgebirge. Raum zu schaffen für Ruhe, stille Sabbat, das heißt investieren in eine Zeit, wo ich bewusst Ruhe habe und zu allerletzt das sogenannte Soaking. Soaking heißt aufsaugen, sich auffüllen lassen und das werden wir jetzt gleich probieren. Was mich wirklich, wir haben auch diesen Text nochmal und ich komme jetzt zum Schluss, wenn man sich das nochmal bewusst macht, was im Hebräer da geschrieben wird, da sind Menschen, die haben sich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang danach gesehnt, Gottes Gegenwart zu erleben. Und am Ende war dort ein einziger, der dort hineingehen durfte, mal für eine kurze Zeit an einem Tag. Und die anderen konnten es nicht. Und heute kann jeder Gottes Gegenwart erleben, nur strecken wir uns nicht danach aus. Wie verdreht ist das eigentlich? Jetzt können wir alle in Gottes Gegenwart rennen. Viele Jahrhunderte war dieser Vorhang und jetzt auf einmal ist der Vorhang zerrissen und wir leben immer noch so, als wäre dieser Vorhang noch da. Er ist nicht mehr da, der Vorhang ist zerrissen, er ist weg. Wir können in seine Gegenwart rennen. Jetzt, in diesem Moment, gerade jetzt kann ich in seine Gegenwart rennen. Und Gott wird sich nicht verbergen, sondern er ist hier. Jetzt, in diesem Moment, in dieser Sekunde. Und er wird auch nachher, wenn du nach Hause gehst, mit dir sein. Und ich möchte gerne jetzt ein Lied abspielen, was so eines der Lieder ist, die mich sehr bewegt haben, als ich das zum allerersten Mal wirklich erlebt habe und bewusst gemacht habe. Dieses Lied ist ein englisches Lied, aber ich werde euch ganz kurz sagen, um was es geht. Der Titel heißt I Love Your Presence. Ich liebe deine Gegenwart. Es gab eine Zeit, da habe ich das Lied gesungen, ohne zu wissen, warum ich es überhaupt singe. Und es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, genau, Jesus, das ist es. Ich liebe deine Gegenwart. Mein Gebet ist jetzt, wenn du dieses Lied jetzt hörst, dass sich was vielleicht, falls es dich betrifft, etwas verändert, was transformiert. Und du merkst, ich bin jetzt im Allerheiligsten. Ich bin jetzt in Gottes Gegenwart. Ich kann jetzt mit allem zu Gott kommen. Ich kann einfach sein. Freimütig, selbstbewusst in seine Gegenwart rennen und kann einfach seine Gegenwart genießen. Und darfst erleben, wie dieses Lied dir aufgeht und auf einmal du sagst, ja, Jesus, ich liebe deine Gegenwart. Und ich bete darum, dass Gott dir jetzt begegnet. Ich bete für uns und danach hören wir das Lied, danach geben wir einen Lobpreis teil und ich jetzt schon als Hinweis, wer das auch möchte, danach beten wir auch gerne noch für euch, dass ihr sensibler werdet dafür, dass ihr kühner werdet dafür und was auch immer das für euch bedeutet. Jesus, danke jetzt für dieses kostbare Geschenk. Danke, Jesus, dass es nicht nur Erlösung, Rettung, Heilung, Befreiung ist, die du am Kreuz geschenkt hast, sondern dass es die Möglichkeit ist, permanent in deiner Gegenwart zu leben. Nichts trennt uns mehr von dir. gar nichts trennt uns mehr von dir. Wir dürfen heilig, schuldlos, unbefleckt vor dir stehen, weil dein Blut uns reingewaschen hat. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass deine Gegenwart etwas ist, was jeder erleben kann. Dass es etwas ist, was jeder erleben kann, der mit dir verbunden ist. Und ich bete darum, Jesus, dass jetzt in dieser Zeit, heute an diesem Tag, jetzt in diesem Moment, du unsere Herzen berührst. Ich bete, dass wir aufbrechen mit unserem Herz, dass wir uns aufmachen und sagen, Jesus, hier ist mein Herz, begegne meinem Herz, begegne meinem Sein. Ich bete darum, Jesus, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du handelst und dass du uns offenbarst, wie groß, wie herrlich, wie liebevoll und wie wunderbar du bist als Vater, als König, als Herrscher. Danke jetzt für die Zeit. Danke für persönliche Begegnung mit dir. Danke, Jesus.